Wir gehen also heute in der Church Zone weiter mit den Bible Basics. Und ich hatte es ja vorher schon gesagt, diesmal geht es um das grundlegend wichtige Wort gerettet. Das Wort ist so grundlegend, dass der christliche Glaube ohne dieses Wort nicht vorstellbar wäre. Ohne das Wort gerettet lässt sich nicht ausdrücken, was eigentlich der christliche Glaube ist. Wir kennen ja dieses Wort. Wann war das? Am Donnerstag, genau, stand in der FAZ folgender Artikel. Wir können ihn mal kurz lesen. Jetzt habe ich den Jens durcheinander gebracht. Genau, Schwefelsäure-Tanker auf dem Rhein gekentert. Das Schiff brachte gefährliche Schwefelsäure rheinabwärts, als es beim St. Goarshausen plötzlich kenterte. Zwei Männer konnten gerettet werden. Nach zwei weiteren suchen die Einsatzkräfte fieberhaft. Soweit ich das weiß, soll am Montag weiter gesucht werden. Ich weiß gar nicht genau. Gefunden hat man sie, soweit ich weiß, noch nicht. Gerettet. Zwei Männer konnten gerettet werden. Wir kennen dieses Wort. Das kommt zum Beispiel in so einem Artikel vor. Vor knapp 5 Jahren, da wurde ich am 3.3.2006 gerettet. Und zwar von der Pistenrettung in Kütai in Österreich. Wer kennt Kütai? Das liegt zwischen Ötztal und Innsbruck. Wenn man da so den Hügel hochfährt auf den Berg, da liegt oben Kütai. Das war so eine Snowboard-Freizeit. Ich bin mit einigen Jugendlichen da gewesen und dann bin ich zusammen mit 4 Jungs an einem Tag eben unterwegs gewesen mit dem Snowboard. Im Laufe des Tages fing dann immer mehr es an zu schneien, sodass man noch kaum was sehen konnte. Also ganz schlimme Schneeverwehung. Ich muss dazu sagen, ich war der schlechteste von den Boardern. Die anderen waren ziemlich gut, aber ich bin da so ein bisschen hinterhergekommen. Wir haben also uns entschieden, zusammenzufahren und haben dann auch miteinander darüber geredet, wo fahren wir jetzt und so, nächste Fahrt. Und haben uns für einen Hang entschieden, den wir noch nicht kannten. Mich hat es dann beim Hochfahren schon kurz vor der Liftstation oben aus dem Schlepplift geworfen. Also habe ich mein Board dort festgeschnallt, habe gewartet, bis die Jungs von oben kommen und bin dann mit losgefahren. An die ersten Kurven kann ich mich noch erinnern, aber dann war der Filmriss. Alles Weitere weiß ich nur vom Erzählen von den Jungs. Wir müssen also weitergefahren sein und irgendwann, wir haben also ganz wenig gesehen, Schneetreiben und irgendwann ist es plötzlich so steil abgefallen, dass wir alle fünf hingefallen sind. Die anderen 4 sind wieder aufgestanden und ich bin liegen geblieben. Also sind die zu mir gefahren, haben mich gerüttelt, haben, hey Klaus, wach auf und so. 10 Minuten war ich trotz Snowboardhelm bewusstlos. Ich bin dann irgendwann aus tiefen Träumen aufgewacht. Also es war wirklich so, ich habe gedacht, ich schlafe ganz normal. Ich hatte echt Träume. Ich wach auf und denke mir, wo bist du hier? Schnee, was geht? Und habe die Leute, also dann der Simon, ich habe ihn gesehen, habe gesagt, hey, was ist los? Und er so, hey, dich hat's voll hingelassen, du bist bewusstlos gewesen. Und ich so, okay, ja, da fahren wir doch weiter, oder? Und die so, hey, bleib liegen, du warst 10 Minuten weg und so. Wir haben schon die Pistenrettung geholt und die kam dann auch. Ich musste liegen bleiben, die haben mich verboten aufzustehen. Und dann bin ich eben mit dieser, weiß ich, hat das jemand schon erlebt, in so einem Schlitten darunter, das war schon ganz witzig, bin ich also runtergefahren unten zum Arzt und die haben mich vom Berg gerettet. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch in der Lage gewesen wäre zu fahren. Aber der Arzt hat mich dann aufgeklärt, dass mir noch was ganz anderes das Leben gerettet hat. Nicht nur diese Männer, die gekommen sind und mich da runtergeholt haben, dass ich da oben nicht erfriere oder so. Er meinte, wenn ich trotz Helm so lange bewusstlos war, dann hätte ich das ohne Helm vermutlich nicht überlebt. Der Helm hat mir das Leben gerettet. Wahrscheinlich bin ich auf einen Felsen geknallt oder keine Ahnung. Wir wissen, was wir mit diesem Wort gerettet meinen. Jemand wird zum Beispiel vom sicheren Tod gerettet oder eine Knochenmarkspende rettet jemanden das Leben. Eine Organspende oder so. Aber die Frage ist ja, warum ist denn dieses Wort gerettet so unglaublich wichtig für den Glauben an Jesus? Warum gehört Rettung, gerettet zu diesen Basic Bible Basics dazu? Oder ich würde sagen, das ist sogar ein Basic, also das grundlegendst Wichtigste überhaupt. Warum ist das so? Ich habe mir gedacht, ich erzähle dazu eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Das ist so ein Erlebnis aus dem Leben von Jesus. Eigentlich ist es eine Konversation und als ich in dem Team miteinander, als wir darüber geredet haben, machen wir das und so, da habe ich gesagt, hey, kein Problem, das kann man narrativ erzählen, ich erzähle da einfach eine Geschichte. Und als ich dann vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich nur ein Gespräch, hallo? Also ich probiere es trotzdem, ich hoffe, dass es trotzdem interessant ist. Es war in einer Nacht, als ein Mann Jesus aufsuchte, um mit ihm zu sprechen. Wir wissen nicht genau, warum der gekommen ist. Wir wissen auch nicht genau, ob er das Treffen vereinbart hatte oder ob er Jesus aus dem Schlaf geklingelt hat, beziehungsweise eine Klingel gab es damals noch nicht, also geklopft hat. Wie das Treffen zustande gekommen ist, darüber wird nichts berichtet, aber es war in der Nacht. Und es war ein anerkannter religiöser, politischer Leiter des damaligen jüdischen Volks, der damaligen jüdischen Community. Er war so etwas Ähnliches wie ein Theologieprofessor, aber er hatte auch eine religiös-politische extrem wichtige Position. Also er war ein ganz anerkannter Mann. Vielleicht hat der Mann sich in der Nacht mit Jesus getroffen, weil er nicht gesehen werden wollte. Ich meine, die meisten jüdischen Gelehrte, die es damals gab, waren nicht so gut auf Jesus zu sprechen. Die waren sehr kritisch. Von daher kann es sein, dass dieser Mann nicht öffentlich gesehen werden wollte bei dem Treffen. Deswegen so eine Nacht- und Nebelaktion. Vielleicht wollte er aber auch nur in Ruhe mit Jesus reden. Also wenn man so die Geschichten von Jesus liest, der hatte ja tagsüber immer so dermaßen viele Leute um sich. Vielleicht hat er gesagt, nachts, da kann ich ihn mal alleine erwischen. Also die beiden treffen sich in der Nacht, Jesus und dieser Gelehrte, der hieß übrigens Nikodemus. Und der Nikodemus fängt dieses Gespräch mit Jesus an mit den folgenden Worten und die Zitate, die könnt ihr immer mitlesen. Also Nikodemus sagt, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Heute würden sich die beiden garantiert siezen, aber Einfachheit halber belasse ich es jetzt mal bei dem Du, weil damals gab es das Sie auch noch nicht. Also wir wissen, dass du von Gott gesandt wurdest, Gott hat dich gesandt und die Begründung ist, denn niemand kann die Wunder tun wie du, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Das waren so die einleitenden Worte von diesem Nikodemus. Aber bevor er weiterreden kann und seine Frage stellen kann, die er mitgebracht hat, sagt Jesus zu ihm Folgendes. Ich sag dir eins, wenn jemand nicht neu geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das passte vermutlich gar nicht so zu dem, was der Nikodemus eigentlich wollte. Deswegen hat er ganz perplex zurückgefragt, wie meinst du das? Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Körper seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Darauf antwortet Jesus, ich sag's ja nochmal, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Man muss wissen, die beiden, der Jesus und der Nikodemus, waren ja Gelehrte in Sachen Theologie. Und Jesus spielt mit diesem Satz, Wasser und Geist, auf eine Stelle im Alten Testament, also der Bibel von den Juden an. Das wissen wir nicht, aber deswegen erkläre ich das. Wasser und Geist, bei diesem Begriff wusste jeder Jude, der sich in der Bibel auskannte, worum es ging. Und zwar darum, dass Gott Menschen verändert. Und zwar positiv verändert. Bei dem Begriff Wasser und Geist hörte ein gläubiger Jude, ich denke, das ist bis heute so, bei diesen Worten, dass ein gläubiger Jude, der sich in der Bibel auskennt, im Hinterkopf sofort einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem Alten Testament, vor sich hat. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Da steht nämlich im Alten Testament, Gott sagt, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Also mit reinem Wasser wasche ich euch und ich gebe euch einen neuen Geist, ein neues Herz. Diesen Satz kannte jeder fromme Jude und Jesus spielt genau darauf an. Er sagt damit, das, was hier in dem Buch Hesekiel, also in dem Prophetenbuch drin steht, das muss passieren, damit ein Mensch in Gottes Reich kommen kann. Und er erklärt das weiter und sagt diesem Gelehrten, pass mal auf, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Also, ein Baby, ne? Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Und weiter fährt er fort, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das ist ein Gespräch auf theologisch hohem Niveau. Deswegen muss ich immer wieder zwischen erklären. Jesus vergleicht den Geist Gottes mit dem Wind. Und er sagt quasi, du kannst nicht sehen und genau erklären, was geht, wenn der Geist Gottes einen Menschen neu macht. Das ist wie bei dem Wind. Aber wenn er es tut, dann verändert sich was. Du spürst den Wind. Du weißt nicht genau, wo er herkommt und wo er hingeht, aber du spürst es. Alles das, was Jesus bis jetzt gesagt hat, muss der Nikodemus verstanden haben. Gottes Geist muss einen Menschen verändern. Die Schuld wegnehmen, reinwaschen, vergeben, ein neues Herz geben. Das braucht es, damit ein Mensch in das Reich Gottes gehen kann, Gottes Reich sehen kann. Nikodemus versteht das theologisch, das ist überhaupt kein Problem. Aber er hat eine praktische Frage. Und deswegen fragt er, und wie soll das passieren? Wie soll das gehen, Jesus? Wie soll das gehen? Wie geht das im Alltag? Wie macht Gott praktisch einen Menschen neu? Und der Jesus, ganz erstaunt, schaut diesem Nikodemus in die Augen, tief in die Augen und sagt, du bist doch ein anerkannter Gelehrter in Israel und weißt das nicht? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Theologieprofessor das nicht weiß? Wahrscheinlich war das damals wie heute. Glaube kommt nicht vom Wissen. Dieser Typ, dieser Nikodemus, wusste endlos viel. Es gibt so viele Menschen, die unglaublich viel, mehr als ich, über den Glauben wissen. Aber sie glauben nicht. Sie glauben nicht an Jesus, sie glauben nicht an Gott. Sie haben nicht erlebt, dass Gott das Innerste von ihnen neu machen kann. Und genauso geht es dem Nikodemus. Er wusste alles über den Glauben. Ich bin mir sicher, der Mann kannte das ganze komplette Alte Testament auswendig. Das war damals bei diesen Gelehrten so, das ist bis heute so, dass Rabbiner das ganze Alte Testament auswendig können. Aber er hat selber nicht erlebt, wie Gott das Herz neu macht. Und es ist interessant, was Jesus jetzt sagt, weil er antwortet nicht direkt. Zunächst mal erinnert der Jesus, den Nikodemus, wen er da vor ihn hat. Also ich meine, dieser Theologieprofessor, der viel zu sagen hat, sitzt vor Jesus. Und Jesus war der berühmt-berüchtigte, stark kritisierte, von allen angefeindete Typ, um den die Theologen einen Bogen gemacht haben. Der sitzt vor Nikodemus und den fragt Nikodemus, wie soll das gehen? Und Jesus erinnert ihn dran und sagt, pass mal auf, Nikodemus, glaube mir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Und was wir bezeugen, das haben wir wirklich gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir nicht einmal, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Also erinnert den Nikodemus, pass mal auf, du glaubst mir doch so und so nicht. Warum willst du das jetzt von mir wissen? Und dann sagt er noch weiter, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Und das ist der Menschensohn. Und auch das muss der Nikodemus verstanden haben. Er wusste, dass Jesus von sich selbst als Menschensohn redet. Jesus hat dieses Wort Menschensohn oft gebraucht, um sich selber damit zu bezeichnen. Er wusste, dass Jesus hier sagt, pass auf, Nikodemus, du glaubst mir nicht, ihr alle glaubt mir nicht, aber ich bin der, der mit göttlichen Dingen sich auskennt. Weil ich bin von Gott gekommen. Ich komme vom Himmel. Ich kann dir alles erklären. Und dann sagt Jesus, er sagt das quasi nur einfach als Vorwarnung, ihm klar zu machen, hey, du fragst mich gerade, wo du eigentlich so kritisch bist. Und dann sagt er weiter, okay, ich will dir das nochmal erklären. So wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöht hat, also so wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben haben. Also nochmal. Er sagt, ich will dir das nochmal erklären. So wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöht, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Das ist schon wieder so ein Ding, was sich nicht automatisch erklärt. Was ist das für eine Schlange mit dem Mose? Auch das ist so ein Terminus technicus, die Theologen damals konnten sofort damit umgehen. Er wusste sofort, was damit gemeint ist. Die reden eben auf diesem universitären Niveau. Ich erkläre das mal. Mit Mose und der Schlange war das nämlich so. Mose hat das versklavte Volk Israel einige tausend Jahre vorher aus der Versklavung in Ägypten in die Freiheit geführt. Erinnert euch vielleicht so ein bisschen dieser Gospel, let my people go. Der drückt es aus oder redet von dieser Begebenheit. Die Israelis waren in Ägypten in der Gefangenschaft und zogen aus in die Wüste, wurden befreit. Und auf diesem Weg in das eigene Land, das Gott ihnen versprochen hatte, da sind sie. Haben also erlebt, aus dieser brutalen, brachialen Sklaverei befreit worden. Aber auf diesem Weg, nur einige Monate später, haben die plötzlich keinen Bock mehr auf diese Wüstenwanderung. Und sie haben einen Hals auf den Mose und auf Gott und sie sagen sich, was wollen wir hier in der Wüste? Wären wir bloß in der Sklaverei geblieben? Da hätten wir wenigstens genug zu essen gehabt. Was wollen wir mit diesem Mose und diesem Gott? Scheiß drauf. Wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Das war ein richtiger Volksaufstand. Der Mose musste Angst um sein Leben haben. Und Gott ist darauf natürlich extrem zornig geworden. Und er hat in das Lager der Israelis Schlangen mit tödlich giftigen Biss kommen lassen. Die Menschen mussten plötzlich mit Hunderten und Tausenden von Giftschlangen kämpfen. und viele sind dabei durch den Schlangenbiss tödlich verletzt worden. Und durch diese Situation haben sich natürlich die Menschen plötzlich verändert. Die vorher irgendwie gesagt haben, hey, bringt ihn um, den Mose, und wir wollen wieder zurück nach Ägypten, die sind plötzlich zur Besinnung gekommen. Die sind zu Mose gerannt und haben gesagt, hey, wir haben gegen dich und Gott was falsch gemacht, wir sind schuldig geworden. Das war ein Fehler, das tut uns leid. Hey, bitte Gott darum, dass er uns diese Schlangen wegnimmt, dass er uns hilft. Die bringen uns alle noch um. Und daraufhin hat Gott dem Mose die Anweisung gegeben, eine Schlange aus Eisen zu schmieden oder schmieden zu lassen. Und dann diese Schlange auf einem Stab hochzuhalten, damit er hoch erhöht über jedem, von jedem gesehen werden kann. Und dann hat er gesagt, jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, soll diese eiserne Schlange anschauen, dann wird er gerettet werden, dann bleibt er am Leben. Das ist übrigens die Schlange bei der Apotheke, kennt ihr die? Das kommt daher. Diese heilende Schlange, diese Leute wurden gebissen und mussten auf diese Schlange schauen. Und Jesus sagt genau diese Geschichte, auf die geht er ein mit dem Nikodemus und sagt, so wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und dann fasst Jesus das zum Schluss nochmal zusammen von dieser Konversation und sagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Hier kommt wieder das Wort retten vor. Gott will uns Menschen retten. Deswegen will er, dass wir neu geboren werden, damit wir in sein Reich kommen können. Oder mit anderen Worten gesagt, Gott will uns helfen, dass wir an Jesus glauben können, dass wir ewig leben können. Ich habe das mal mit so, ja, das ist kein Bild, aber blende das nochmal ein, das nächste, mit so drei Punkten verdeutlicht. Also das erste ist, dass Jesus sagt, du musst an mich glauben, um neu geboren zu werden. Und dann das zweite, wer neu geboren wird, der kann dann auch in Gottes Reich kommen, der kann das sehen. Das ist das, was er auch sagt, ausdrückt mit dem Wort, der kann ewig leben. Und genau diese Sachen, an Jesus glauben, dadurch neu geboren werden, ewig leben können im Reich Gottes, das ist das, was Rettung ausdrückt. Genau, das ist das, was Gott will uns Menschen retten. Das bedeutet es. Aber die Frage ist natürlich, wovor will uns denn Gott retten? Von was will uns Gott retten? Also, wir sind ja nicht gerade dabei, irgendwie mit dem Snowboard runterzufahren und hinzufallen oder so. Von was will uns Gott retten? Und ich glaube, da kann uns das Bild von diesen Schlangen nochmal helfen. So wie die Menschen von den Schlangen mit einem tödlichen Gift gebissen wurden, so haben wir Menschen das zerstörerische Gift des Bösen in uns. In allen von uns ist es. Jeder von uns, jeder Mensch hat dieses Böse in sich. Weil ich meine, böse sind nicht nur diese abartig bösen Taten wie zum Beispiel Sexualmord oder Drogengeschäft oder Kinderhandel oder die Anschläge von Taliban oder von Al-Qaida. Das ist natürlich alles böse, ist keine Frage. Aber das betrifft uns ja persönlich nicht. Das ist übrigens der Grund, warum viele Menschen denken, naja, das Böse, damit müssen sie sich nicht befassen, weil da gibt es ja noch viel bösere Menschen, noch viel abartigere. Aber das Böse sitzt viel, viel subtiler in uns allen drin. Und wenn wir uns die Zeitung anschauen, Fernsehen anschauen, sehen wir das überall. Wenn wir unser Leben anschauen, merken wir das überall. Ich habe auch am Donnerstag einen Artikel in der AZ gefunden, wo ich gedacht habe, da merkt man dieses subtile Böse. Können wir auch zusammen lesen. Und zwar Schauspielerin Christine Neubauer, weiß nicht, wer sie kennt, und ihr Ehemann, der Sportjournalist Lambert Dinzinger, haben sich nach 21 Jahren getrennt. Dieser Schritt ist uns beiden schwer gefallen, aber Lambert und ich sind seit Jahrzehnten befreundet und das wird auch in Zukunft so bleiben. So traurig es auch ist, wir haben die Gefühle füreinander verloren. Wir haben wirklich gekämpft, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Neubauer und Dinzinger haben einen 1992 geborenen Sohn, um den sie sich weiter gemeinsam kümmern wollen. Soweit das Zitat aus der AZ. Wisst ihr was? Das, was hier beschrieben wird, ist dieses subtile Böse. Nicht an sich die Tatsache, dass eine Ehe auseinandergeht. Das ist schlimm genug, keine Frage. Aber der Grund dafür, warum sie auseinandergeht, das ist dieses subtile Böse, das uns innerlich zerfrisst. Die beiden sind, das sagen sie, befreundet. Noch immer befreundet. Aber sie meinen, nicht mehr miteinander leben zu können. Und ich habe gedacht, was für ein falscher Gedanke, was für falsche Ansprüche haben diese beiden Menschen und übrigens Millionen von Menschen heute, was für falsche Ansprüche haben die im Kopf, dass sie meinen, als Freunde sich trennen zu müssen, als Freunde sich trennen zu müssen. Sie glauben, dass sie wegen der Gefühle, die verloren gegangen sind, sich trennen müssen, als Freunde. Ich habe mich aber gefragt, was gibt es eigentlich für eine bessere Voraussetzung für eine Ehe, als befreundet zu sein? Ganz, ganz viele Menschen heute trennen sich, obwohl sie sagen, sie sind noch Freunde. Und ich glaube, das liegt nur daran, weil sie eine Lüge im Kopf haben, nämlich die Lüge, dass Gefühle Liebe sind. Und wenn Gefühle Liebe sind, dann ist die Liebe nicht mehr da, wenn die Gefühle nicht mehr da sind. Das ist eine Lüge. Das ist dieses subtile Böse in uns. Das ist eine Lüge des Bösen. Und deswegen muss jetzt ein 9-jähriger Sohn in einem zerbrochenen Elternhaus aufwachsen. Ich sage, das ist ein Gesicht des Bösen. Es gibt noch viel, viel mehr. Und wenn wir uns anschauen, dann wissen wir das. Ich meine, das Böse betrifft uns alle selber. Stolz, Rechthaberei, Neid, Zynismus, Notlügen oder echte Lügen, Rücksichtslosigkeit, Egoismus, Streit, Hass, Unversöhnlichkeit, Feindschaft, Gerüchte. Ich könnte jetzt ständig so weiterreden. Das sind die Dinge, die wir in uns tragen, seien wir ehrlich. Die ich in mir trage, wenn ich ehrlich bin. Und Jesus sagt jetzt, wer an mich glaubt, der wird nicht mehr vom Bösen kaputt gemacht, sondern der hat das ewige Leben. Wer an mich glaubt, der wird von diesem Bösen nicht mehr kaputt gemacht, der hat das ewige Leben. Und ich glaube, an der Stelle muss ich nochmal kurz erklären, weil auch das nicht so ganz einfach ist. Und zwar, Jesus sagt damit, jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Was bedeutet Glauben an Jesus und was bedeutet das ewige Leben? Das Wort Glauben kommt im Deutschen, das ist übrigens ganz ähnlich wie im Griechischen. Jesus, also die Geschichten in der Bibel sind im Griechischen aufgeschrieben worden. Also das Wort Glauben kommt vom mittelhochdeutschen Wort geloben und auch vom althochdeutschen Wort geloben. Und diese beiden Worte bedeuten so viel wie für liebhalten, gutheißen. Und das Wort Glauben ist außerdem mit dem Wort verloben und geloben verwandt. Glaube in der Bibel ist ein Beziehungsbegriff. Glauben bedeutet jemanden vertrauen, weil man ihn lieb hat, weil man ihm verspricht, zu ihm zu gehören. Also Glauben heißt nicht für wahr halten, sondern Glauben heißt vertrauen, weil du mir wichtig bist, weil ich mit dir zusammengehören will. Das ist übrigens das, was die beiden gebraucht hätten, damit ihre Ehe nicht kaputt geht. Den Glauben aneinander nicht zu verlieren. Und deswegen heißt an Jesus glauben, hier steht's, dieser Beziehungsbegriff. Ich vertraue dir, Jesus, dass du das Böse in mir kaputt machst. Ich will immer bei dir sein. Ich will, dass du bei mir bist. Ich brauche dich, Jesus, um gut sein zu können. Ich brauche dich, Gott, um gut sein zu können. Das heißt Glauben. Und das ewige Leben, das bedeutet letztendlich mit Gott leben. Also da sein, wo Gott ist, oder Gott ist bei mir. Und da, wo Gott ist, da hat das Böse keine Kraft. Da können wir Menschen das Böse mit Gutem überwinden. Und dieses ewige Leben startet jetzt schon. Es ist nicht so, dass die Bibel davon redet, naja, wenn du mal stirbst, dann fängt das ewige Leben an, sondern er sagt, wenn du an mich glaubst, sagt Jesus, dann wird jetzt diese Veränderung passieren. Und die wird auch dann nicht aufhören, wenn du mal mit deinem Körper sterben musst. An Jesus glauben, ewig leben, das bedeutet gerettet werden. Und ich greife da nochmal zurück auf die letzte Church Zone und frag uns alle, mich auch, willst du, dass das Böse in dir überwunden wird? Willst du das Böse in dir überwinden? dann mache ich dir ganz viel Mut, dann vertraue Jesus, dann glaube an Jesus, dann fang an, Jesus lieb zu haben. Schau ihn an. Ich meine, Jesus sagt, er muss erhöht werden, wie diese Schlange erhöht wurde. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erklären. Er meint damit, dass er eines Tages an einem Kreuz verrecken wird. Warum dadurch das mit der Rettung passiert, das würde jetzt, wie gesagt, zu weit führen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, das zu verstehen. Ich verstehe das übrigens auch nicht, obwohl ich Theologie studiert habe. Ich kann das nur erklären, so theologisch, aber so wirklich verstehen. Aber es ist Tatsache, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn lieben, dann nimmt er in uns das Böse weg. Dann macht er uns darauf aufmerksam. Sagt er, Klaus, so wie du gerade mit deiner Frau umgegangen bist, entschuldige dich dafür. Ich will dir helfen, beim nächsten Mal anders zu sein. Und wenn wir Jesus vertrauen, dann werden wir von Neuem geboren, innerlich neu. Dann lebt Gott mit mir, in mir, für immer. Glaube hat immer was mit Entscheidung zu tun. Es gibt viele Menschen, die denken, Glaube ist so ein bisschen schön und ich glaube gerne irgendwie, ich bin ja irgendwie christlich. Aber letztendlich hat es mit der Entscheidung zu tun, ob ich Jesus dieses vom Bösen vergiftete Herz abgebe und sage, hier ist mein Herz. Mach du ein neues Herz draus. Und ich glaube, diese Entscheidung brauchen nicht nur Menschen, die irgendwie, naja, mit Glaube nicht so viel zu tun haben oder nicht so genau wissen, ob sie glauben, sondern immer wieder brauche ich das, zu sagen, Jesus, hier ist mein Herz. Schon wieder Böses habe ich entdeckt. Ich gebe dir das ab. Und weil es eine Entscheidung ist, möchte ich, wir machen das nicht immer in der Church Zone, aber heute möchten wir dich herausfordern. Sich zu fragen, will ich Jesus dieses vom Bösen vergiftete Herz geben? Das muss jeder persönlich für sich machen. Das macht auch keinen Sinn, irgendwie das irgendwie in die große Glocke zu hängen. Es geht um was ganz Persönliches. Und ich habe mir gedacht, zu dieser Entscheidung passt ein Lied sehr gut, was ein Kollege von mir hier in Augsburg, der Mike Müllerbauer, der die ICF-Kirche gegründet hat, der hat dieses Lied geschrieben. Jesus, hier ist mein Herz. Das ist mein Geschenk an dich. Und dann merkt er aber in diesem Lied, das ist aber kein schönes Geschenk. Der Peter und ich, wir singen das Lied jetzt und nutz dieses Lied, dich zu fragen, möchte ich Jesus mein Herz schenken, damit er es mir neu zurückgibt? Dieses oft kaputte, zerbrochene, vom Bösen zerbissene Herz. Will ich das Jesus schenken? Muss niemand dieses Lied mitsingen. Vielleicht merkst du, das ist wirklich das, was du Jesus sagen willst, dann kannst du das mitsingen. Aber fühl dich total frei. Aber lass es auf dich wirken, diese Frage, Jesus, macht es Sinn, dir mein Herz zu geben? Jesus, hier ist mein Herz, das ist mein Geschenk für dich. Jesus, hier ist mein Herz, das ist mein Geschenk für dich. Oh. Jesus, hier ist mein Herz, das ist mein Geschenk für dich. Jesus, hier ist mein Herz, das ist mein Geschenk für dich. Am liebsten wäre mir, es wäre voll mit guten Dingen, ein strahlend helles Herz wünsch ich mir. Doch was auch drinnen steckt, ich darf es zu dir bringen, ich leg's in deine Hand, es ist sicher bei dir.
Jesus, hier ist mein Herz, das ist mein Geschenk für dich. Oh, Jesus, hier ist mein Herz, das ist mein Geschenk für dich. Am liebsten wäre mir, es wäre voll mit guten Dingen, ein strahlend helles Herz wünsch ich mir. Doch was auch drinnen steckt, ich darf es zu dir bringen. Ich leg's in deine Hand, es ist sicher bei dir.
Danke, dass du, Jesus, aus unserem Herz was Gutes machen willst. Ein reines Herz. Ein Herz, was aufmerksam wird auf das Böse, das sich verändern will. Ein Herz, das Schritt für Schritt ähnlicher wird wie du. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu retten. Dass du heute noch da bist, um uns zu retten. Dass das Realität ist, Jesus. Danke dafür. Und mein Wunsch ist, Jesus, mein Wunsch an dich ist, dass jeder, der heute hier ist, eines Tages das erlebt, dass du das Herz neu machst. Amen.